Herzlich willkommen zum Transfer Partners Podcast. Dieses Format wollen wir nutzen, um mit unseren Partnern sowie Gastexperten über die aktuellen Entwicklungen im M&A-Markt zu sprechen. Die Sektoren Mobility, Retail and Consumer Goods, IT-Services und Medien sowie Maschinen- und Anlagebau werden von uns mit konkreten Transaktionen beleuchtet und bewertet. Ich freue mich sehr, in der heutigen Folge gemeinsam mit meinem Kollegen Henning von Posa den IT-Sektor zu beleuchten. Henning ist einer unserer vier Partnerkollegen und ist im IT-Bereich zu Hause. Er hat ein breites Netzwerk als auch umfassende Transaktionserfahrungen im IT- und Software-Sektor. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man von Henning viel lernen kann. Aber genug vom Intro, kommen wir direkt zu unserem Thema, denn es ist ein aktuelles und brandheißes Thema. Henning. In dieser Woche ging die Meldung über die Ticker, dass der Vorstand der börsennotierten Cancom AG die Veräußerung seiner englischen Tochtergesellschaft prüft. Cancom ist ja einer der größten deutschen IT-Dienstleister. Wie beurteilst du diesen strategischen Schritt der Cancom AG und welche Herausforderungen sind für IT-Dienstleister im Zuge einer Internationalisierung gegeben?
Katharina, erstmal vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe natürlich, dass ich denen gerecht werden kann.
Ich bin mir
und,
sicher.
Genau, also diese Meldung ging diese Woche über den Ticker, dass der Vorstand der börsennotierten Cancom SE, die in Deutschland ja zu den Top 3 IT-Dienstleistern gehört, seine englische Tochtergesellschaft veräußern möchte. Was sicherlich eine sehr ein Stück weit auch überraschende und interessante Entwicklung ist, da Cancom ja erst im Jahr 2019 die Novosco Group in England eben akquiriert hat, auch für eine relativ hohe Bewertung. Damals im Jahr 2019 wurde das Unternehmen für ungefähr 70 Millionen britische Pfund erworben. Und das Unternehmen lag zu dem Zeitpunkt bei circa 30 bis 40 Millionen Umsatz und ein EBITDA, was wir so auf 3,5 bis 4,5 Millionen schätzen. Und damit war sicherlich diese Akquisition und der Schritt der Internationalisierung für die Cancom kein preiswerter Zukauf, sondern das ist sehr häufig der Fall, dass im Zuge der Internationalisierung IT-Dienstleister dies über Zukäufe realisieren. Und in dem Fall ist es sicherlich zu einem relativ hohen Kaufpreis erfolgt. Umso überraschender ist natürlich ein Stück weit jetzt die strategische Entscheidung, dass man dieses Geschäft, wozu allerdings auch noch andere Teile von Cancom in England gehören, veräußern will. Die in Frage stehende Größe, die jetzt veräußert werden soll, ist halt das Cancom-Geschäft UK und Irland, was circa einen Umsatz von knapp 140 Millionen generiert beim EBITDA von 19,7 Millionen. Zumindest sind das die Zahlen aus dem letzten Jahr von 2020. Und wir gehen davon aus, dass das ein Stück weit aus folgenden Erwägungen halt erfolgt. Zum einen ist es für jeden IT-Dienstleister grundsätzlich, gerade für deutsche IT-Dienstleister im Schritt der Internationalisierung eine Herausforderung, in den relevanten Märkten, wo man eintritt, eine signifikante Marktposition einnehmen zu können. Das kann man entweder über eine Akquisition tun oder eben organisch. Allerdings ist einfach dem IT-Dienstleistergeschäft inhärent, dass es ein sogenanntes People-Business ist und deswegen diese Internationalisierungsstrategie in der Regel halt, und es gibt da einige Beispiele, kein Selbstläufer ist und teilweise Herausforderungen darstellt, um dann in dem Markt halt die relevante Marktposition zu erreichen, die man sich vielleicht vorstellt. Gerade die Cancom ist natürlich als einer der Marktführer in Deutschland natürlich gewohnt, da eine starke Position zu haben. Und damit tun sich dann oft die IT-Dienstleister im Zuge der Internationalisierung halt schwer, das Gleiche im Ausland halt zu realisieren. Und vor dem Hintergrund gehen wir davon aus, dass man jetzt in relativ kurzer Zeit festgestellt hat, dass diese Internationalisierung oder der Ausbau der bestehenden Marktpositionen halt ein Stück weit im Zuge der Wettbewerbssituation schwierig ist. Und dann aber positiv sicherlich dazu kommt, dass man sagt, auf welche Märkte wollen wir uns in der Zukunft fokussieren. Das wird sicherlich die Dachregion und selektive internationale Märkte sein. Und man sagt, es ist aber derzeit im jetzigen Marktumfeld natürlich wiederum auch ein sehr guter Zeitpunkt, einen sogenannten Verkauf oder Exit von so einer Beteiligung anzustreben, da derzeit, da kommen wir ja später zu, die Bewertungen halt im Markt sicherlich eher attraktiv und am oberen Ende sind.
Zur Börsenbewertung. Die aktuelle Börsenbewertung von Camcom bewegt sich ja gerade auf einem hohen Niveau. Wie hoch sind aktuell die Bewertungen für IT-Service-Unternehmen und das Umfeld, einen solchen Verkauf zu realisieren? Was sagst du dazu?
Grundsätzlich bewegen sich gerade für die deutschen IT-Dienstleister die Bewertungsniveaus jetzt schon seit längerem auf sehr hohem Niveau, auch im Durchschnitt zu den europäischen Peer Group Unternehmen. Die Cancom hat jetzt zuletzt, wir geben ja ein Quartals-Newsletter raus, wo wir uns immer die aktuellen Multiples angucken, zum Ende von Q1, das heißt Ende März, lag die Bewertung halt der Cancom auf dem EBTA-Multiple von 11,7 für das Jahr 2021 und auf EBIT-Level bei fast 20 Mal, was für das Geschäftsmodell, was die Cancom betreibt, sicherlich sehr, sehr hoch ist, da man eben ja traditionell eigentlich ein Systemhaus war und auch mal groß geworden ist mit einem hohen Anteil an Ein- und Wiederverkauf von Hardware. Das Geschäft wurde natürlich in den letzten Jahren sukzessive mehr darauf umgestellt, hochwertige Dienstleistungsservices den Kunden zu erbringen. Und man ist auch stark akquisitorisch in diesem Bereich gewachsen. Aber die Bewertung bewegt sich da sicherlich auf einem sehr hohen Niveau, was die Börsenmultiples betrifft. Weil zum Ende Q1 lag im Durchschnitt für die deutschen IT-Dienstleister das Bewertungsniveau beim Median für 2021 von 10,6 Mal EBITDA und die europäischen Peer Group Unternehmen, die also vergleichbar sind, haben da einen Median von 8-mal EBITDA. Also das ist schon ein relativ großer Unterschied. Das spielt da der Faktor mit rein, dass natürlich Deutschland die stärkste Volkswirtschaft in Europa ist und dass in dem Zuge natürlich tendenziell deutsche Unternehmen auch höher bewertet werden und die deutsche Volkswirtschaft ja auch durch die Corona-Krise relativ stabil im Vergleich zu anderen Ländern gekommen ist. Aber man muss jetzt dazu sagen, dass natürlich die Börsenbewertungen die eine Realität sind. Die andere ist natürlich die, was wir ja auch immer beleuchten, sind, was wird denn de facto in dann konkreten Transaktionen gezahlt? Und da muss man natürlich sagen, dass da jetzt nicht ohne weiteres man für nicht börsennotierte Unternehmen die Multiples, die hier in Frage stehen, 1:1 umlegen kann, sondern da muss man natürlich sagen, dass die etwas niedriger sein werden. Und was wir so in den letzten Quartalen an Transaktionen, zumindest an kleineren gesehen haben, ist es sicherlich so, dass für einen gut positionierten IT-Dienstleister da die Wahrheit mal eher bei einer Range von 7-9 Mal im aktuellen Umfeld liegt und eben nicht ohne weiteres im zweistelligen Bereich. Wir gehen aber davon aus, da das UK-Geschäft von Cancom an der Stelle eine schöne Größe hat, um von jemand anders, von einem anderen Strategen oder gegebenenfalls auch vom Finanzinvestor gekauft zu werden, das Unternehmen durchaus in dem aktuellen Umfeld in der Lage sein wird, da einen guten Preis zu bekommen.
Würdest du sagen, die skizzierten Bewertungen decken sich mit den tatsächlich gezahlten Bewertungen im M&A-Markt und welche Deals fanden in letzter Zeit so statt?
Also da muss man sicherlich unterscheiden, je größer der Deal, desto eher kann man eine hohe Bewertung erzielen. Das ist de facto der Fall, weil gerade das IT-Services-Geschäft ist einfach am Ende, natürlich stehen dahinter Menschen, also deswegen dieses Stichwort People-Business, spielt Größe natürlich eine Rolle, weil wenn man ein Unternehmen akquiriert, was groß ist, hat man natürlich ein Stück weit da ein Risiko-Leverage drin in der Form, dass man sagen kann, selbst wenn dann nach Übernahme ein paar Leute quasi das Unternehmen verlassen, weil sie den neuen Käufer jetzt nicht als ihren neuen Arbeitgeber sehen und lieber woanders hinwechseln wollen, dass man trotzdem da immer ein Stück weit das Risiko rein aufgrund der puren Größe sicherlich managen kann. Das ist bei kleineren Akquisitionen sicherlich schwieriger, weil da natürlich weniger Leute mit übergehen und wenn da dann von der Kernmannschaft die besten Leute relativ schnell wechseln, dann ist natürlich, hat man natürlich da auf der Bewertungsseite auch ein Problem, wenn man zu hohen Kaufpreis gezahlt hat. Was ist da die Realität, was die skizzierten Bewertungen betrifft? Ist relativ einfach. Das sehen wir auch an den letzten Deals, die so gelaufen sind. Also die kleineren Akquisitionen liegen, wie bereits gesagt, sicherlich eher so in der Größenordnung 6-9 Mal Faktor EBIT. Und größere Akquisitionen, wo dann wirklich, ich sag mal, mindestens dreistellige Millionenumsätze beziehungsweise vielleicht auch bis zu Milliardenumsätze zugekauft werden können, die können natürlich schon mal eher eben die zweistellig skizzierten EBIT-Multiples erzielen. Was jetzt ein aktueller Trend in dem Zuge im Markt halt ist, ist, dass neben den Strategen, die traditionell eigentlich immer die Käufergruppe sind, die am häufigsten Übernahmen im IT-Services-Sektor realisieren, wir jetzt gerade in den letzten drei Quartalen auch häufiger dann allerdings auch kleinere Akquisitionen gesehen haben von Finanzinvestoren, die jetzt doch sukzessive auch das IT-Services-Segment für sich als Zielmarkt sehen, weil natürlich im Zuge der Digitalisierung man doch verstanden hat, dass, obwohl es People-Business ist, das ein relativ stabiles und auch sicherlich von den Wachstumsraten interessanter Markt ist. Und da haben wir jetzt zuletzt gesehen, dass zum Beispiel im letzten Quartal Silverfleet Capital eine kleine Akquisition gemacht hat, EC4U Expert Consulting in Deutschland. Das ist gekauft, die auch eine Dependance in Bulgarien haben für das Thema Nearshoring. Anderer Deal war, dass die Carlyle Group IC Consult gekauft hat. Dann sicherlich weiterer Deal war, die auch stark in die Richtung gehen, im IT-Services-Sektor zu investieren, ist die Waterland Group, die da Benary Beck et al. Gekauft hat und auch jetzt schon im Quartal, im Q3 2020 dann weitere Zukäufe nach Übernahme realisiert haben. Das heißt, ein Finanzinvestor geht ja häufig hin, macht eine erste Akquisition, sieht die als Plattform-Deal und kauft dann auf Basis dieses Zukaufs weitere Unternehmen, die strategisch gut passen, hinzu. Ist aber sicherlich immer da bestrebt, keinen zu hohen Preis zu zahlen, damit sich natürlich sein eigenes Geschäftsmodell da auch entsprechend rechnet. Und bei kleineren Transaktionen liegen da sicherlich die Bewertungen in dem skizzierten Rahmen von 6 bis 8 Mal EBIT, vielleicht bei sehr interessanten, wachstumsstarken Unternehmen auch mal bis 9 Mal oder vielleicht 10 Mal, aber alles, was darüber hinausgeht, sicherlich eher nicht.
Okay, also könnten wir auch hier festhalten, dass die Pandemie ein Brandbeschleuniger auch für IT-Service-Unternehmen ist?
Das kann man definitiv so sehen, weil natürlich die Corona-Krise einfach gezeigt hat, dass das Thema, was ja sowieso schon von hoher Relevanz war in den letzten Jahren, Digitalisierung, dann noch weiter an Bedeutung gewonnen hat. Und deswegen natürlich viele Kunden auch auf die Expertise von IT-Dienstleistern im Zuge der Digitalisierung zurückgreifen und deswegen sicherlich das auch absehbar auf die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ein stabiler, guter Markt ist.
Und kannst du uns zum Abschluss noch einen Ausblick geben, wie das M&A-Umfeld für IT-Services, wie du das derzeit einschätzt?
Also grundsätzlich sehen wir das jetzt selber auch an eigenen laufenden Transaktionen, dass das Marktumfeld da sehr positiv ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Grund eins ist, dass eben die großen internationalen strategischen Zukäufer halt weiterhin nach Wachstumsmöglichkeiten in bestimmten Regionen suchen. Das haben wir zuletzt gesehen an den Übernahmen in Deutschland von den zwei großen indischen IT-Dienstleister, die auch sehr gerne dann eben bestehende Konzerneinheiten, die IT-Dienstleistung Konzernintern bringen, rauskaufen. Das war zum einen die Übernahme von Tata, die Postbank übernommen hat von der Deutschen Bank, also den IT-Teil, das Captive IT-Business. Der andere Deal war, dass Wipro von der Metro AG die IT-Tochter Metronom gekauft hat. Das sind aber sicherlich Deals, wo prinzipiell eher nicht hohe Bewertungen gezahlt werden, weil natürlich die Konzern-IT-Dienstleister ja rein interner Dienstleister sind und für den Konzern interne IT-Dienstleistungen erbringen, aber kein externes Geschäft am Markt haben und deswegen die Bewertungen da sicherlich auch eher moderat sind. Der zweite Treiber ist, was ich gerade schon an dem Beispiel der konkreten Finanzinvestoren skizziert habe, ist, dass eine zunehmende Dynamik da ist, dass sich da mehrere Finanzinvestoren halt das IT-Dienstleistungsgeschäft als zukünftiges Investmentbereich sehen. Da gibt es eine ganze Latte an Akquisitionen, die stattgefunden haben. Ein paar habe ich skizziert. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel aus der Schweiz die Envision Private Equity, die N3K Informatik übernommen hat. Und die wurde dann sogar übernommen von bestehenden Finanzinvestor, der VR Equity, also der Private Equity Tochter der VR Bank. Und dieser Trend wird sicherlich anhalten, dass da Interesse seitens der Finanzinvestoren besteht. Das sehen wir auch an den konkreten Anfragen, die wir selber bekommen oder ich in Persona von diesen Häusern, die halt da nach Targets und Akquisitionsmöglichkeiten suchen. Also von daher gehen wir davon aus, dass das M&A-Marktumfeld für die IT-Dienstleister auf absehbare Zeit da sehr positiv sein wird und zudem man ganz klar konstatieren muss, dass sicherlich die Bewertungsniveaus da im historischen Vergleich zu den letzten 5 Jahren sicherlich eher sich am oberen Ende derzeit bewegen.
Okay, perfekt. Vielen Dank. Dann lassen wir das Ganze mal so stehen. Vielen Dank, Henning, für deine Ausführungen. Und ja, wir freuen uns jetzt schon auf unseren nächsten Podcast, auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen allen einen schönen Tag noch. Danke, Henning.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.